Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zur Einleitung fassen wir die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche in Tschechien zusammen. Montag. Die Assoziation Selbstständiger Gewerkschaften hat angekündigt, mit einer groß angelegten Protestaktion im Zentrum Prags gegen die von der Regierung geplante Finanzreform demonstrieren zu wollen. Als Termin für die Kundgebung ist die Woche nach dem tschechischen Referendum über den EU-Beitritt vorgesehen. Dienstag. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat den Rücktritt von Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík offiziell entgegengenommen. Tvrdík hatte sein Amt zurückgelegt, weil er die Kürzungen des Militärbudgets im Rahmen der geplanten Finanzreform nicht mittragen wollte. Zu seinem Nachfolger in diesem Posten wird am Montag der bisherige stellvertretende Verteidigungsminister Miroslav Kostelka ernannt. Im Prozess gegen den ehemaligen kommunistischen Funktionär Karel Hofmann hat die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer eine unbedingte Freiheitsstrafe von 5 Jahren gefordert. Hofmann ist des Hochverrats angeklagt, da er im August 1968 den Einmarsch der Warschau-Pakt-Truppen in die ehemalige Tschechoslowakei unterstützt haben soll. Das Urteil wird für Montag erwartet. Mit der Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie ging das 58. Internationale Musikfestival Prager Frühling zu Ende. Die dramaturgischen Schwerpunkte des nächsten Jahrganges werden der 100. Todestag von Antonín Dvořák und der 150. Geburtstag von Leoš Janáček sein. Mittwoch. Das Kabinett hat eine Novelle des Verfassungsgesetzes verabschiedet. Der tschechische Präsident sollte danach bei der nächsten Wahl nicht mehr durch das Parlament, sondern in einer Direktwahl durch die Bürger des Landes gewählt werden. Das Kabinett Spidler sprach sich zudem für eine Beschränkung der Immunität der Parlamentarier aus. Vor dem Gebäude des tschechischen Regierungsamtes in Prag sowie in Olomouc in Mähren demonstrierten Landwirte für staatliche Unterstützungsgelder in der maximalen mit Brüssel ausgehandelten Höhe. Außerdem soll die Regierung versuchen, 3 Milliarden Kronen zur Deckung der Verluste in der Landwirtschaft zu finden. Donnerstag. Im Alter von 53 Jahren ist während einer Dienstreise in Dänemark der Präsident des höchsten Kontrollamtes der Tschechischen Republik, Lubomír Volenik, verstorben. Volenik habe wahrscheinlich einen Infarkt erlitten und sei im Hotel gestorben, hieß es. Donnerstag und Freitag. Eine Woche vor der Austragung des EU-Referendums hielt sich der EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen zu einem 2-tägigen Besuch in Tschechien auf. Auf dem Programm seiner Visite standen ein Treffen mit Präsident Václav Klaus sowie Besuche in Pilsen und Brno-Brünn. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag.
In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Gerald Schubert und Katrin Bock stellen Ihnen heute eine tschechische Art, Probleme zu lösen, vor, die Geschichte gemacht hat. Im Anschluss daran lädt sie Margareta Maurova im Reiseland Tschechien nach Lisice ein.
All diejenigen, die von der tschechischen Geschichte eigentlich keine Ahnung haben, kennen zumeist ein Ereignis, das mit der tschechischen Hauptstadt verbunden ist. Den Prager Fenstersturz. Der bekannteste Prager Fenstersturz ereignete sich vor 385 Jahren, genauer gesagt am 23. Mai 1618. 2 königlich-habsburgische Statthalter wurden damals aus einem Fenster der Prager Burg geworfen. In den Geschichtsbüchern steht, dass dies der Auslöser des Dreißigjährigen Krieges zwischen Protestanten und Katholiken in ganz Europa war. Warum es zu jenem Fenstersturz kam und welche Folgen er hatte, erfahren Sie heute von uns. Der Prager Fenstersturz von 1618 ist wohl der bekannteste seiner Art, jedoch nicht der einzige. Es scheint, dass die Prager eine Vorliebe für diese Art der Problemlösung haben, für die sie auch ein Wort erfunden haben. Defenestrace, sagt man auf Tschechisch zu diesem Ereignis. Bereits am 30. Juli 1419 haben aufgebrachte Hussiten, Vertreter der alten Glaubensrichtung, aus dem Fenster des Neustädter Rathauses auf dem heutigen Karlsplatz geworfen. Dieser erste Prager Fenstersturz löste die Hussitenkriege aus, die zwei Jahrzehnte lang das Land und dessen Nachbarn zu Schauplätzen blutiger Schlachten werden ließ.
Es sei erwähnt, dass jene Vertreter der alten Ordnung ihren Fenstersturz aus dem Neustädter Rathaus nicht überlebt haben. Der Initiator des ersten Fenstersturzes, Jan Zelivski, wurde 3 Jahre später für seine Tat bestraft und auf dem Altstädter Ring hingerichtet. Dort erinnert heute eine Gedenktafel an ihn und seine radikalen Mitstreiter der Hussitenbewegung.
Doch nun zurück zum zweiten Fenstersturz, dem vom Mai 1618. Der Anlass war ein ähnlicher wie knapp 2 Jahrhunderte zuvor. Glaubensfragen. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatten die Hussiten unter anderem dafür gekämpft, dass das Abendmahl in beiderlei Form eingenommen werden darf, wie es der böhmische Reformator Jan Hus gefordert hatte. Knapp 200 Jahre später und rund 100 Jahre nach der deutschen Reformation forderten die Nachfahren des Jan Hus und Jan Zelivski, dass die im 15. Jahrhundert erkämpften Glaubensfreiheiten weiterhin von der Habsburger Obrigkeit eingehalten werden sollten. Immerhin war in den böhmischen Ländern die Bevölkerungsmehrheit im Gegensatz zu ihrem Habsburger Herrscher nicht katholisch.
1612 war der in Böhmen allseits beliebte Habsburger Kaiser Rudolf II. Gestorben. Dessen Bruder Matthias scherte sich wenig um die von Rudolf gegebenen Versprechen und verletzte wiederholt die von seinem großen Bruder garantierte Glaubensfreiheit in den böhmischen Ländern. Immer mehr Protestanten wurden aus ihren königlichen Ämtern entlassen. Der Einfluss der Katholiken nahm ebenso zu wie der Missmut der Protestanten. Diesen drückten sie zunächst in einem Protestschreiben an Kaiser Matthias aus. Als dieser nicht reagierte und dazu noch weitere Versammlungen der Protestanten verbot, war das Fass voll. Nach langen Diskussionen beschlossen am 21. Mai 1618 protestantische Adelige eine radikale Aktion gegen die unbeliebten königlichen Statthalter auf der Prager Burg durchzuführen.
Und so zog am frühen Morgen des 23. Mai 1618 eine Delegation unzufriedener protestantischer Adeliger auf die Prager Burg. Bestimmt ahnten sie nicht, dass sie wenige Minuten später den bis dahin größten gesamteuropäischen Konflikt auslösen würden, der ganz Europa in den folgenden 30 Jahren unsägliches Leid bringen sollte. In einer improvisierten Gerichtsverhandlung warfen die unzufriedenen Protestanten den in der Hofkanzlei anwesenden Statthaltern Jaroslav von Martinitz und Wilhelm Slavata vor, gegen die Landes- und von Kaiser Rudolf II. Garantierte Religionsfreiheit verstoßen zu haben. Die Strafausführung war ebenso spontan wie der gesamte Akt. Die beiden Statthalter wurden kurzerhand aus dem Fenster ihrer königlichen Kanzlei geworfen.
Ihnen folgte der ebenfalls anwesende Schreiber Johannes Fabricius, der später von Kaiser Matthias geadelt wurde und den treffenden Titel von Hohenfall erhielt. Die Tatsache, dass die drei ihren Sturz aus dem Fenster im zweiten Stock überlebten, erklärten die Protestanten mit deren Landung auf einem Misthaufen unterhalb besagten Fensters. Die Katholiken dagegen sahen darin ein direktes Eingreifen der Jungfrau Maria, die ihren Schutzmantel über die drei Märtyrer geworfen habe.
Der Fenstersturz löste den Aufstand der protestantischen böhmischen Stände gegen die katholischen Habsburger aus. Die Stände wählten flugs eine eigene Regierung, erklärten den König für abgesetzt und suchten internationale Verbündete für die bevorstehende kriegerische Auseinandersetzung mit den katholischen Habsburgern. Den protestantischen böhmischen Ständen schlossen sich bald die mährischen, die der Nieder- und Oberlausitz sowie Nieder- und Oberösterreichs an. Das Königreich Böhmen erklärten sie zu einer Konföderation gleichberechtigter Länder unter einem gewählten König. Diesen galt es nun zu suchen und zu finden.
Im Sommer 1619 wählten die aufständischen Stände den überzeugten Calvinisten Friedrich von der Pfalz zum böhmischen König. Von ihm und seiner Gattin Elisabeth, der Tochter des englischen Königs, erhofften sich die Böhmen die Unterstützung Englands und der deutschen protestantischen Länder gegen die Habsburger. Diese wiederum konnten mit der Hilfe Spaniens, Polens, Bayerns und Sachsens rechnen.
Bereits im Sommer 1619 war es zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Protestantischen Union und der Katholischen Liga gekommen. Ab Sommer 1620 zogen katholische Truppen Richtung Prag. Dort kam es am 8. November 1620 zur Entscheidungsschlacht. Bei der Schlacht am Weißen Berg standen sich 21.000 protestantische und 28.000 katholische Soldaten gegenüber. In vielen Geschichtsbüchern liest man, dass dies eine Schlacht der tschechischen Protestanten gegen die deutschen Katholiken war. Doch dies war nicht der Fall. Nicht die Nation war ausschlaggebend dafür, auf welcher Seite man kämpfte, sondern der Glaube. Und so kämpften auf beiden Seiten Deutsche und Tschechen gegeneinander und miteinander. Auf der Seite der aufständischen Protestanten kämpften übrigens auch Ungarn. Auf Seiten der Katholiken waren Bayern, Wallonen, Spanier und Franzosen anzutreffen, so auch der später berühmt gewordene Philosoph René Descartes.
In der rund 2 Stunden dauernden Schlacht fielen 2000 Soldaten. Die katholischen Habsburger siegten ohne größere Probleme. Grund für die Niederlage der Protestanten soll deren mangelnde Organisation und das Chaos in ihren Reihen gewesen sein. Dies hatte auch zur Folge, dass sich niemand für die Verteidigung Prags verantwortlich fühlte, und so konnten die katholischen Truppen am folgenden Tag kampflos in die böhmische Hauptstadt einmarschieren. Zuvor war der als Winterkönig in die Geschichte eingegangene Friedrich von der Pfalz Hals über Kopf geflohen. Diesem zu Ehren findet übrigens noch bis November eine große Ausstellung im bayerischen Amberg statt.
Die Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg hatte für die Protestanten verheerende Folgen. Tausende von ihnen flohen, unter anderem auch der bekannte Pädagoge Jan Amos Comenius. Wer es nicht schaffte, das Land rechtzeitig zu verlassen, wurde verhaftet. Am 21. Juni 1621 wurden auf dem Altstädter Ring in Prag 27 aufständische Adelige hingerichtet. An sie erinnern heute auf dem Altstädter Ring 27 in das Pflaster eingelassene Kreuze. Übrigens liegen diese zu Füßen jener Gedenktafel, die an Jan Želivský, ihren revolutionären Vorkämpfer des 15. Jahrhunderts, erinnert.
Als Folge der Niederlage wurden in den böhmischen Ländern alle Protestanten zugunsten von Katholiken enteignet. Königliche Ratgeber und Heeresführer wurden mit Adelstiteln und Ländereien für ihre Treue belohnt. Der katholische Glaube wurde zur einzigen erlaubten Religion im Lande erklärt. Den böhmischen Ständen wurde das Recht zur Königswahl abgesprochen und das Erbrecht der Habsburger auf den böhmischen Thron eingeführt. Böhmen wurde nun unwiderruflich zu einem Bestandteil des Habsburgerreichs, und dies für die nächsten knapp 300 Jahre.
Doch etwas Gutes hat der Sieg der katholischen Habsburger, zumindest für die Liebhaber des Barocks, gebracht. Unzählige barocke Kirchen, Kapellen und Mariensäulen wurden von den Katholiken als Zeichen ihres Dankes für den Sieg gebaut. Und auch die neuen, einflussreichen Adelsfamilien ließen sich in Prag und anderswo prunkvolle, barocke Paläste bauen, die aus dem heutigen Bild Böhmens und Mährens nicht mehr wegzudenken sind.
Wenn Sie das nächste Mal nach Prag kommen, können Sie einen Tag auf den Spuren des Weißen Berges und des Fenstersturzes verbringen. Auf dem Weißen Berg, der inzwischen bequem mit der Straßenbahn zu erreichen ist, erinnert ein Gedenkstein an die Schlacht vom November 1620. Unweit liegt eine barocke Kirchenanlage, die als Dank für den Sieg über die Protestanten errichtet worden ist. Und das wohl berühmteste Prager Fenster können Sie auf der Prager Burg gleich neben dem Wladislawsaal bewundern.
So, und jetzt, wie eingangs angekündigt, laden wir Sie im heutigen Reiseland Tschechien auf das mährische Schloss Lisica-Lisitz ein, in dem seit 3 Wochen nicht nur die Schlossräume und deren Einrichtung zugänglich sind, sondern auch eine spezielle Ausstellung präsentiert wird. Da die heutige Reisesendung die erste des Monats ist, wird Sie kaum überraschen, dass sich diese Ausstellung auf ein literarisches Thema bezieht. Sie gilt einer österreichischen Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, und zwar Marie von Ebner-Eschenbach, für die Mähren ein bedeutender Schauplatz ihrer Prosawerke war. Mehr erfahren Sie in den folgenden Minuten von Silla Schultheiß und Margita Maurova.
Reiseland Tschechien.
Das Schloss Lisice liegt im mittleren Teil Mährens, 6 Kilometer von Kunstadt entfernt. Im 19. und 20. Jahrhundert war das Schloss untrennbar mit der Grafenfamilie Dubsky von Trzebomyslice verbunden. Das Schloss war damals auch ein wichtiges Kulturzentrum, denn Marie von Ebner-Eschenbach verbrachte dort viel Zeit. Schließlich war sie ja eine geborene Gräfin Dubsky. Seit 3 Wochen bietet das Schloss jenen Besuchern, die sich für die Literatur interessieren, eine neue Ausstellung. Sie dokumentiert das Leben und Werk dieser bekannten österreichischen Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Bücher, Archivmaterialien, verschiedene Bildnisse der Autorin sowie eine Sammlung von Bleistiften, mit denen sie ihre Werke geschrieben hat, findet man in einem der beiden Ausstellungszimmer. Weiter kann man dort Fotografien und Bilder besichtigen, die den Aufenthalt der Schriftstellerin an anderen Orten Mährens sowie in ihrem Wiener Salon dokumentieren. Der 2. Teil der Ausstellung präsentiert dann eine große Vorliebe der Dichterin, nämlich ihre Uhrensammlung. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Museums wurde eine Monographie auf Tschechisch und Deutsch herausgegeben, die uns als Basis für die heutige Sendung gedient hat. Ihr Autor ist der Germanistikprofessor aus Brno-Brünn, Jiří Munzar.
Dieses Büchlein ist eine Einführung in das Leben und in das Werk von Ebner-Eschenbach. Und auch gibt es dort ein Kapitel zum Thema Marie von Ebner-Eschenbach und Mähren. Ja? Zitate aus ihren Werken, die mit Mähren zusammenhängen. So, es ist eine kleine, sehr kleine, populäre Monographie, ja, würde ich sagen.
Während der Vernissage der Ausstellung wurden Klagen laut, Marie von Ebner-Eschenbach sei in der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Professor Jiří Munzar sieht die Lage jedoch nicht so pessimistisch.
Ich würde sagen, dass das bei uns so schlimm nicht ist. Vor ein paar Jahren wurde bei uns ein sehr schöner Videofilm gemacht hier in Brünn. Ein Dokumentarfilm, aber ein poetischer Dokumentarfilm. Der leider verstorbene Regisseur Hwischt hat den Film gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind 2 Auswahlbände erschienen. Und der zweite, der ist in den 80er Jahren erschienen, in der Auflage über 10.000 Exemplare, ich glaube 12.000, und wurde sehr schnell vergriffen, sodass das Interesse besteht. Man könnte mehr von Ebner-Eschenbach herausgeben, das stimmt. Und ich habe heute mit einem Verleger eben gesprochen, der eine neue Auswahl verlegen möchte.
Und welches der Werke würde Professor Munzar gerne noch auf Tschechisch sehen? Was schulden die Übersetzer den tschechischen Lesern noch?
Eindeutig meine Kinderjahre. Bisher waren die populärsten Werke der Roman Božena und das Gemeindekind. Aber ich würde sagen, für den heutigen Tag sind meine Kinderjahre das passendste Werk. Es ist nicht nur eine Autobiografie, sondern auch ein Kunstwerk und auch ein Dokument über das Leben in Mähren im 19. Jahrhundert. Eindeutig dieses Buch. Und dann waren einige Erzählungen. Ja.
Marie von Ebner-Eschenbach stammt aus der alten mährischen Familie der Dubsky. Wilhelm Dubsky von Trzebomyslice kam Anfang des 17. Jahrhunderts aus Böhmen nach Mähren. Rudolf II. Ernannte ihn aufgrund seiner Verdienste zum obersten Richter der mährischen Markgrafschaft und erhob ihn in den Adelsstand. Nach 1620 verlor er jedoch alle seine Güter. Erst im 18. Jahrhundert gelang seinen Nachkommen die Rückgewinnung von Besitz und Ämtern, und die Brüder Franz und Johann leiteten eine neue Ära der Familie ein. Der ältere, Franz Dubsky, gründete die Lisitzer Linie des Geschlechts, und diese führt bis zu Marie von Ebner-Eschenbach.
Marie von Ebner-Eschenbach wurde am 13. September 1830 auf dem Schloss in Zdislavice bei Kroměříž geboren. Obwohl zu Hause Deutsch gesprochen wurde, befanden sich unter den Menschen, die ihr Leben in entscheidendem Maße beeinflussten, auch 2 tschechische Bedienstete, die sie später in ihrer Autobiografie verewigte. Das Kindermädchen Anička, das den Kindern in unvergesslicher Weise Märchen erzählte, und das Kindermädchen Pepinka.
Von Kindheit an pendelte Marie mit der Familie zwischen Zdislavice und Wien hin und her. 1848 heiratete sie ihren Vetter Moritz von Ebner-Eschenbach, dessen Mutter die Schwester ihres Vaters war. Gemeinsam mit ihm lernte sie auch einen anderen Teil Mährens als nur das Umland von Kremsier kennen, und sie war auch auf Schloss Lissitz häufig zu Gast. Die Lebensumstände ermöglichten es ihr, verschiedene Milieus kennenzulernen, was in ihrem Werk auch zum Ausdruck kommt. Hautnah war sie mit dem Leben des Landadels und auch der Dorfbevölkerung Mährens vertraut. Mähren ist der Schauplatz vieler ihrer Werke, das tschechische Element spielt in ihnen daher keine geringe Rolle. Auf den ersten Blick fallen tschechische Namen von Personen, Vaněk, Růženka, Božena und Orten auf, sowie die Schilderung der konkreten mährischen Landschaft.
Die Beziehung von Marie von Ebner-Eschenbach zu ihrem Geburtsland Mähren dokumentieren am besten und konkretesten ihre autobiografischen Arbeiten, ihre Korrespondenz, aber insbesondere ihre Tagebücher. Meistens handelt es sich um Beschreibungen von Zdislavitz, des Zdislavitzer Schlosses, des Schlossparks und der Umgebung und um die regelmäßigen Fahrten zwischen Zdislavitz und Wien. Die Herrschaft verbrachte die Sommersaison in Mähren, die Wintersaison in der österreichischen Hauptstadt. Von den übrigen mährischen Orten spielen neben Lissitz noch Hostice und Löschna-Lessna in den Tagebüchern eine größere Rolle. In dem letztgenannten Ort weilte sie im Alter oft bei ihrer Nichte Marianne, was uns während der Vernissage in Lissitz auch ein Nachkomme der Schriftstellerin Christian Kinski bestätigte.
Also die Marie, Tante Ebner-Eschenbach, Großtante Ebner-Eschenbach, hat ja sehr, sehr viel auch bei uns in Löschna, in Mähren gelebt. Ich habe sie natürlich leider Gottes nicht mehr erkannt. Ich bin 24er Jahrgang und sie ist ja schon viel, viel früher gestorben. Aber meine Großeltern, meine Eltern haben immer uns von der Tante Marie Ebner-Eschenbach erzählt. Und für mich hat sie einen ganz, ganz großen Eindruck hinterlassen. Und so bin ich natürlich immer wieder gerne ihren Spuren verfolgt, und nachdem das Schloss Zdislavitz auch einmal mir gehört hatte, habe ich natürlich eine ganz besonders große Beziehung zu ihr.
Abschließend lassen wir Marie von Ebner-Eschenbach selber sprechen. Wir lesen aus ihrem autobiografischen Buch »Meine Kinderjahre«. Sie erinnert sich darin an zwei tschechische Frauen, die für die spätere Schriftstellerin viel bedeuteten.
Sei gesegnet noch in deinem Grabe, in dem du seit so langen Jahren ruhst, du brave Josefa Navratil, genannt Pepinka. Du hast dir ein unschätzbares Verdienst um uns erworben. Du hast uns zu einer Zeit, in der die weisesten Vorstellungen keinen Weg zu unserem Verständnis gefunden hätten, durch eine rechtzeitig angebrachte Demonstratio Directa bewiesen, dass der Schuld unerbittlich die Strafe folgt. Hatte eine erzieherische Maßregel unserer Schicksalsgöttin sehr hart getroffen, dann ging man zu Anitschka, meiner ehemaligen Amme, und weinte sich bei ihr aus. Sie war der lichte Stern unserer Kinderstube und immer freundlich und gut. Auch bildhübsch war sie und lieblich anzusehen in ihrer heiteren hanakischen Tracht.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sprache der mährischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Ihnen noch unsere übliche Quizfrage stellen. Also, Marie von Ebner-Eschenbach liegt in der Familiengruft in Zdislavice in Mähren begraben. Verstorben ist sie jedoch anderswo. Übrigens im selben Jahr wie Kaiser Franz Josef, mit dem sie nicht nur das Todesjahr, sondern auch das Geburtsjahr gemeinsam hat. Unsere Frage lautet jedoch, wo ist die Schriftstellerin gestorben?
Ihre Antworten schicken Sie bitte an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2 oder per E-Mail an die Adresse deutsch@radio.cz. Als wir vor einem Monat das Schloss Chýše besucht haben, hatten wir sie gefragt, welcher tschechische Komponist auf der Grundlage von Karel Čapeks Stück »Die Sache Makropoulos« eine Oper verfasst hat. Die Lösung heißt Leoš Janáček. Unter den Hörerinnen und Hörern, die richtig geantwortet haben, war auch Brigitte Meyer aus Maria Enzersdorf in Österreich. Als Preis erhält sie von uns ein Buch.
Herzlichen Glückwunsch und bis bald bei unserer nächsten Reise, die uns noch einmal auf das Schloss Lissice führen wird. In 14 Tagen nämlich werden wir uns auf eine Führung durch seine Innenräume begeben.
Mit Silla Schultheis und Margareta Maurova haben Sie das Schloss Lissice besucht und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende unserer Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen aller Beteiligten Jitka Martkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás